Herr Jesus, danke für den Tag. Ich danke dir, dass wir auf dein Wort hören können. Ich bitte dich, dass du es uns aufschließt, dass du uns offene Augen dafür gibst, offene Ohren. Sprich du zu uns durch dein Wort. Amen. Wer weiß, welches der 10 Gebote im Neuen Testament nicht als Gebot vorkommt? Bitte? Das Sabbatgebot kommt nicht explizit als Gebot vor, wird nicht von Jesus wiederholt. Alle anderen von den 10 Geboten werden in der einen oder anderen Weise von Jesus aufgezählt, bestätigt, eingefordert im Neuen Testament, außer das Sabbatgebot. Und heute wollen wir ein bisschen anschauen, was Jesus mal an einem Sabbat getan hat und was wir davon lernen können. Der Predigttext heute ist in Markus 3. Verse 1 bis 12. Ich will ein bisschen vorher anfangen zu lesen, einfach für den Kontext. Und zwar im Kapitel 2 ab Vers 23. Also ab Markus 2 ab Vers 23. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Siehe, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er spricht zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging zur Zeit Abiatars des Hohenpriesters und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur die Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Also ist der Sohn des Menschen auch der Herr des Sabbats. Und er ging wiederum in die Synagoge hinein, und dort war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte, und sie belauerten ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, um ihn anklagen zu können. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens, und er spricht zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen sogleich hinaus und hielten mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Und Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück, und eine große Menge von Galiläa folgte und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und jenseits des Jordan und der Gegend um Tyrus und Sidon kam eine große Menge zu ihm, als sie gehört hatten, wie vieles er tat. Und er sagte seinen Jüngern, dass ein Boot für ihn bereit bleiben sollte wegen der Volksmenge, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, so dass alle, die Plagen hatten, ihn überfielen, um ihn anrühren zu können. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen und sprachen: Du bist der Sohn Gottes. Und er gebot ihnen ernstlich, ihn nicht offenbar zu machen. Wir wollen uns zwei Aspekte aus diesem Bibeltext genauer anschauen. Zum einen das Gesetz und den Sabbat auf der einen Seite und die Krankheit und die Heilung auf der anderen Seite. Jesus ist am Sabbat in der Synagoge, in der Versammlung der Juden. Dort waren auch Pharisäer, das ist eine Gruppe von Juden, die sehr streng darauf achteten, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Und diese Gruppe belauerte Jesus, und mir drängt sich die Frage auf, ob sie den kranken Menschen absichtlich dorthin gebracht haben. Wir wissen es nicht, zumindest wissentlich, aber auf jeden Fall wollten sie ihm eine Falle stellen. Sie wussten, dass Jesus heilen konnte und heilen wollte. Und es war eigentlich was Gutes, was Befreiendes. Das ist eine erfüllte Prophezeiung, dass Jesus geheilt hat. Das war im Alten Testament so angekündigt, in Jesaja zum Beispiel. Und für jemanden, der diese Heilung erfahren hat von Jesus, der Jesus begegnet ist und wirklich in der Begegnung mit ihm geheilt wurde, für den war das wahrscheinlich der beste Tag in seinem Leben. Aber die Pharisäer konnten sich über sowas nicht freuen. Sie waren eifersüchtig und missgünstig. Sie fürchteten um ihre Macht und sie dachten, Jesus stiehlt ihnen die Nachfolger. Also haben sie ihn verfolgt auf Schritt und Tritt, um irgendwas zu finden, was sie ihm zur Last legen können. Sie haben darauf gewartet, dass er einen Fehler macht, um ihn dann anklagen zu können. Und mit dem Sabbat, das war keine Kleinigkeit, den Sabbat zu brechen, darauf stand die Todesstrafe. Haltet den Sabbat, denn heilig ist er euch, wer ihn entweiht, soll gewiss getötet werden, steht im Gesetz. Und Jesus wusste, dass sie auf jeden seiner Schritte achteten. Aber er spielte das Spiel gar nicht mit. Sie haben wahrscheinlich gedacht, er würde einfach den Kranken heilen und dann hätten sie was und könnten ihn anklagen. Aber Jesus hat sie durchschaut. Und er sagt es ihnen auch, er kennt ihr Herz, das Herz dieser Pharisäer, und er zeigt ihnen, dass er ihre Taktik durchschaut hat. Bevor er den Kranken heilt, redet er nämlich zu ihnen. Er heilt nicht als erstes den Kranken, sondern er spricht zu ihnen und stellt diese Frage, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu töten? Und auf diese Fangfrage wussten sie keine Antwort. Der Sabbat war den Juden als Ruhetag verordnet. Aus 2. Mose 20, ab Vers 9, da steht, gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun, aber der 7. Tag ist der Sabbat dem Herrn, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und die Pharisäer, ihr Fokus war nur dieses Gesetz. Sie sahen nur dieses Gesetz. Sie haben ihre Umwelt wahrgenommen durch die Brille dieses Gesetzes. Und ich glaube, sie kannten das Gesetz sehr, sehr gut. Aber eins haben sie vergessen. Sie haben vergessen, dass das Gesetz einen Gesetzgeber hat. Und sie kannten diesen Gesetzgeber nicht. Denn jetzt war er da, er stand vor ihnen. Der, der dieses Gesetz gegeben hat, der stand vor ihnen, aber sie haben ihn nicht erkannt. Was für eine Ironie. Sie haben versucht, den Gesetzgeber mit dem Gesetz anzuklagen, das er doch gegeben hat. Sie haben versucht, das Gesetz als Waffe zu verwenden gegen Gott. Sie, die Gesetzeskenner und Gesetzesprediger, die Moralischen, die Guten, die wollten das Gesetz gegen Gott selbst anwenden. Und es muss schief gehen. Es gibt verschiedene Bestandteile des Gesetzes, das die Juden bekommen haben. Es gibt auch im Alten Testament Gesetz, das schon vorher da ist, bevor die Juden ihr Gesetz bekommen. Aber zusammengefasst, die Gesetze im Alten Testament lassen sich einteilen in moralische Gesetze. Darin sagt Gott grundlegend, was gut, was falsch ist, was böse ist, was richtig ist und unterscheidet es. Es gibt dann als zweites ein zeremonielles Gesetz, also ein Gesetz mit Vorschriften über die Opfer, über die religiösen Zeremonien, über die Feste. Und diese Gesetze haben geregelt, wie die Juden ihre Beziehung mit Gott äußerlich leben sollten. Wie diese Religion ja gelebt werden sollte, nach außen. Welche Form die haben sollte. Und es gibt Gesetze, die sind eine Art bürgerliches Recht, die das Zusammenleben in der Gemeinschaft regeln. Und alle Gesetze Gottes entspringen seinem Wesen. Er drückt damit aus, wie er ist. Und alle Gesetze Gottes haben auch einen Zweck. Viele haben auch einen mehrfachen Zweck. Zum Beispiel, es gibt das Gesetz, das viele kennen, du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden. Und dieses Gesetz, das schützt das menschliche Leben. Aber es schützt auch Gottes Heiligkeit. Denn jeder Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen und spiegelt dieses Bild Gottes wider. Und nur Gott hat das Recht, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Und ein Mörder tut Unrecht zum einen an seinem Opfer, aber er tut auch Unrecht an Gott. Er verletzt durch seine Tat Gottes Heiligkeit. Und dieses Gebot, du sollst nicht morden, das schützt also die Würde und das Leben des Menschen, aber es schützt auch Gottes Heiligkeit. Viele Gesetze haben auch einen praktischen, hygienischen Zweck. Das heißt aber nicht, dass ein Gesetz nur dann gut ist oder nur dann gilt, wenn wir Menschen irgendeinen praktischen Sinn da drin erkennen. Das ist auch was, was Jesus oft nachgesagt wird, ja, das war dann so ein lässiger Typ, der hat es mit dem Gesetz dann nicht ganz so genau genommen. Der kommt daher und sagt, ah, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, ne? Der Mensch für den Sabbat, das ist alles gar nicht so wichtig mit diesem Gesetz, das braucht man nicht so genau drauf achten. Wird Jesus in den Mund gelegt, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Jesus nimmt es sehr genau mit dem Sabbat, er kennt nämlich den Sinn des Sabbats, er hat ihn ja schließlich erfunden. Und das ist dieser himmelweite Unterschied, den wir hier feststellen. Die Pharisäer haben den Sinn des Sabbats nicht verstanden. Sie haben die Buchstaben gelesen, die auf dem Papier standen, aber sie haben nicht den Sinn dahinter verstanden. Was ist der Sinn des Sabbats? Warum hat Gott seinem Volk diesen Sabbat verordnet? Ich glaube, zwei Dinge sind da ganz wichtig. Das eine ist, sein Volk sollte lernen, dass sie abhängig sind von Gott. Und als zweites, sie sollten lernen, ihm zu vertrauen. Menschlich gesehen hätten sie wahrscheinlich am Sabbat den Boden bearbeiten müssen. Sie hätten ernten müssen oder säen oder düngen oder gießen oder Werkzeuge reparieren oder irgendwas Produktives machen, um den Ertrag zu steigern, um die Ernte zu steigern, um die Versorgung sicherzustellen. Rein menschlich ist es blöd zu sagen, ich arbeite einen Tag nicht. Wenn man den Jahreszeiten und Wind und Wetter ausgesetzt ist, dann ist die Zeit ein bisschen knapp. Heute ist Sabbat, guter Tag zum Ernten, aber wer weiß, ob es nicht morgen regnet. Aber Gott sagt nein. An diesem einen Tag wird nicht gearbeitet. An diesem Tag haltet ihr still, ihr ruht und ihr sollt lernen, dass eure Ernte, euer Erfolg, eure Versorgung nicht von euch abhängig ist und von eurer Leistung, sondern ihr seid von mir abhängig, sagt Gott damit. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr sollt lernen, mir zu vertrauen, dass ich euch versorge. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die Gott durch den Sabbat mitteilen will. Und natürlich dient der Sabbat auch der körperlichen und der seelischen und der geistlichen Ruhe des Menschen. Wir haben gesehen, ich denke, viele werden das auch so spüren, wir haben das nötig, diese Ruhe. Gott hätte das nicht nötig. Er kann durchpowern, aber obwohl er es nicht nötig hätte, hat er am siebten Tag geruht nach den Werken der Schöpfung. Und wir Menschen haben das umso mehr nötig. Das ist also der Sinn des Sabbats, Abhängigkeit und Vertrauen zu Gott. Und vor diesem Hintergrund verstehen wir vielleicht, warum Jesus zornig ist. Wir lesen hier, er schaute mit Zorn, er war zornig auf sie, weil sie verstockte Herzen hatten. Weil sie den Sinn des Sabbats nicht verstanden. Sie hatten die Buchstaben und forderten ein, dass die Buchstaben eingehalten werden, aber sie haben nicht verstanden, warum und was es bezweckt. Und Jesus hat es ihnen erklärt, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um Gesetze einzuhalten, sondern die Gesetze wurden geschaffen für den Menschen, damit der Mensch erkennt, wie es in ihm drin aussieht, damit der Mensch erkennt, was ja falsch läuft zwischen ihm und Gott. Gott wollte keine aufgezogenen Marionetten, die dann sechs Tage lang durchlaufen und am siebten Tag dann stillstehen, sondern er wollte, dass sich die Menschen, dass sich sein Volk sich ihm hingibt mit ganzem Herzen, ganz auf ihn vertraut, auf ihn hofft und in dankbarer Abhängigkeit von ihm lebt und seine Gebote hält, natürlich, aber als Frucht daraus, nicht als Selbstzweck. Kein Gesetz aus dem Alten Testament ist Selbstzweck. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der ist jetzt schon in Rente, der hatte ein Problem mit seinem Computer. Und dann hat der da mit dem Support irgendwie telefoniert und die haben ihm gesagt, ja, er soll ein bestimmtes Programm deinstallieren. Die Sache war, dieses Programm war da gar nicht drauf auf seinem Computer. Und mein Arbeitskollege hat jetzt, und das ist keine Übertreibung, kein Witz, der hat dieses Programm installiert, um es dann zu deinstallieren und dann zu sagen können, ja, jetzt habe ich es deinstalliert, jetzt können wir weitermachen. Ja, er hat erfüllt, was gefordert war, aber den Sinn dahinter, er hat schon verstanden, dass es absurd ist, was er da macht, aber so hat er gedacht, das war seine Art. Und das, ich glaube, so ist es manchmal mit diesem Gesetz, wenn wir, oder die Pharisäer, wenn sie es anwenden und einfordern, aber ohne den Sinn dahinter zu verstehen. Und jetzt sehen wir, es ist nicht nur so, dass sie den Sinn nicht verstehen, sondern sie wollen sogar gegen Jesus einsetzen, dieses Gesetz. Gegen den, der es gegeben hat. Sie wollen ihm eins auswischen, es zu seinem Nachteil benutzen. Man kann auch vielleicht sagen, den Pharisäern war der Sinn eigentlich völlig egal. Hauptsache, es erfüllt ihren Zweck. Sie können es für ihre eigenen Ziele verwenden, Jesus beseitigen. Das, was Gott als eine gute Ordnung, als ein gutes, hilfreiches, sinnvolles Gebot gegeben hat, das wollen sie missbrauchen. Und irgendwie haben die Pharisäer auch gedacht, diese Heilung, die Jesus da durchgeführt hat, sei Arbeit. Ich denke, Gott wünscht sich, dass wir ihm ähnlicher werden. Und das bedeutet, dass wir sein Gesetz verstehen. Nicht mechanisch anzuwenden, sondern weil wir ihm ähnlicher werden, beginnen wir die gleichen Dinge zu lieben, die er liebt, die gleichen Dinge zu hassen, die er hasst, den gleichen Maßstab an Gut und Böse anzuwenden. Und wir kennen ja die Rolle des Gesetzes. Paulus sagt es ja eindeutig, er sagt, das Gesetz ist ein Lehrmeister, ein Werkzeug, um sich zu diagnostizieren, um festzustellen, wo man von Gottes Willen abweicht, damit die Sünde offenbar wird. Und dann endet die Möglichkeit des Gesetzes. Mehr kann das Gesetz nicht tun. Das Gesetz kann nur aufdecken. Aber wir wissen ja, dass die Lösung für das Problem in der Gnade liegt, in der Vergebung, die Jesus bereithält. Es gibt noch einen anderen Aspekt vom Sabbat. Ich will es nur kurz anreißen. Da könnt ihr auch selber nachlesen, Hebräer 3 und Hebräer 4. Der Sabbat ist auch ein Bild für, zum einen für das Volk Israel. Sie waren in Gefangenschaft, in Ägypten mussten arbeiten. Und Gott hat ihnen versprochen, ich werde euch befreien und ich werde euch in dieses Land führen, ins Land Kanaan. Und das Land wird euch gehören. Und dort werdet ihr frei sein und dort werdet ihr diese Ruhe haben. Also dieses Versprechen, ins Land Kanaan zu kommen, frei zu sein, das wird auch als die Ruhe bezeichnet. Und dann war es aber so, auf dem Weg dorthin haben viele der Israeliten Gott nicht gehorcht. Sie haben ihm nicht geglaubt, ihm nicht gehorcht, haben aufbegehrt gegen ihn, haben gemurrt. Und Gott hat dann gesagt, ihr werdet nicht in meine Ruhe eingehen. Alle, die nicht geglaubt haben, die werden nicht in diese Ruhe eingehen, das heißt nicht in das Land Kanaan kommen. Und auf dieser Reise ins Land Kanaan hatten sie immer wieder dieses Muster, 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Und immer dieser eine Tag Ruhe hat sich daran erinnert, irgendwann werden wir in dieser Ruhe eingehen. Irdisch gesehen. Und das Ganze ist aber wieder ein Symbol für, aus jetzt christlicher Sicht, für die Ewigkeit bei Gott, wenn wir nach unserem Leben, nach unserer Arbeit bei Gott sein werden. Das ist in Hebräer 3 und Hebräer 4 ist das erklärt und da werden wir ermahnt, dass wir nicht wie die Israeliten in der Wüste eben Gott ungehorsam sind und in Unglauben fallen, weil wir dann nicht in diese Ruhe eingehen. Also ist diese Ruhe der Sabbat auch immer eine Erinnerung für den Christen an die Ewigkeit, ein Leben bei Gott nach dem Tod. Gott ruhte am 7. Tag und der Sabbat, diese Ruheordnung für den Menschen, ist diese Verheißung, nach deiner Arbeit wirst du zusammen mit Gott ruhen. Du wirst dort ruhen, wo Gott geruht hat. Du wirst bei Gott sein und teilhaben an seiner Ruhe. Das heißt, in Jesus ist diese Verheißung, die der Sabbat bringt, aber schon erfüllt oder beginnt sich zu erfüllen. In ihm ist nur diese Möglichkeit zur Rettung, zum Eingang in die Ruhe, in diese gemeinschaftliche Ruhe mit Gott. Und wo Jesus ist, die Erfüllung, da braucht es diesen Schatten und das Symbol nicht mehr. Um es an der Stelle klarzumachen, die Anordnung des Sabbats gehört eben zu diesem zeremoniellen Gesetz für das Volk Israel. Das gilt nicht für Christen. Es gibt für Christen keine Anordnung, den Sabbat zu halten. Der Sabbat ist auch der Samstag, ist nicht der Sonntag und nicht irgendein anderer Tag. Es ist der Samstag, es beginnt Freitagabend, geht bis Samstagabend ist der Sabbat. Und es ist sicherlich gut, sich an Gott ein Beispiel zu nehmen und einen Tag in der Woche zu ruhen. Es gab viele Versuche, irgendwie die Gestaltung vom Kalender zu ändern. Es gab 5-Tage-Wochen, es gab 10-Tage-Wochen, dass es halt nicht so viele Ruhetage gibt, was dann die Arbeitgeber erfreut hätte. Aber es ist alles irgendwie gescheitert und immer wieder sind Gesellschaften zurückgekehrt oder dabei geblieben bei diesem Muster, 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Gott hat sich dabei was gedacht, als er das so angeordnet hat. Und es ist sicherlich sehr, sehr gut, sehr, sehr hilfreich für den Christen, sich da danach zu richten. Aber es ist kein Gebot und vor allem ist es nicht das Sabbatgebot, denn dann müsste man Freitagabend anfangen und Samstagabend aufhören und der Sonntag ist davon nicht betroffen. Es ist, denke ich, ein Segen, dass der Sonntag in diesem Land arbeitsfrei ist, dass wir da ruhen können. Aber es ist kein Gebot für einen Christen und Paulus sagt es auch im Römerbrief, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber achtet jeden Tag gleich. Jeder sei in seinem Sinn völlig überzeugt. Wir haben da diese Freiheit. Ich glaube, es ist gut, sich an Gott ein Beispiel zu nehmen. Was passiert dann in der Geschichte? Es bleibt ja nicht dabei. Jesus redet Tacheles mit den Pharisäern. Und dann wirkt es fast so, als ob er den Menschen nur deswegen heilt, um sie irgendwie zu ärgern. Ich denke nicht, dass es so ist, aber man kann diesen Eindruck bekommen. Er sagt zu den Menschen, streck deine Hand aus und er heilt ihn. Und wir überlesen es vielleicht oft, wenn wir sehen, ja, Jesus heilte. Wir sehen hier, er hat ihn geheilt. Das ist ein kleiner Nebensatz. Aber für diesen Menschen ändert sich sein ganzes Leben. Ihr müsst euch vorstellen, wir reden hier nicht von einer Krankheit, wie wir es ja heute vielleicht haben. Ein Husten, ein Schnupfen, der nach ein paar Tagen von alleine weggeht. Sondern Jesus hat Krankheiten geheilt, die das ganze Leben dieser Menschen beeinträchtigt haben. Zum Teil von Geburt an. Er hat auch andere Krankheiten geheilt, die schneller vorbeigingen vielleicht. Aber zum allergrößten Teil sind es Krankheiten, die wirklich diese Menschen ihr ganzes Leben lang beeinträchtigt haben. Das sie mit sich rumgetragen haben. Lahme, Gelähmtheit. Lähmung hat er geheilt. Er hat Blinde wieder sehend gemacht, die nicht gesehen haben und sehen konnten auf einmal. Taube haben gehört, Stumme konnten dann reden. Wir wissen, Jesus hat Tote auferweckt. Es ist, in dieser Heilung steckt ganz, ganz viel. Jesus hat damit seine ganze Kraft und Macht gezeigt. Krankheit ist bis heute das, wo Menschen sagen, sie sind dem irgendwie ausgeliefert. Wie viele von euch kennen das, krank zu sein in weniger schlimmen Krankheiten, sage ich mal, oder in wirklich schlimmen Krankheiten? Und die Medizin ist sehr weit fortgeschritten und die Wissenschaft. Und am Ende vom Tag ist es trotzdem so, es gibt nicht für jede Krankheit irgendeine Heilung, irgendein Mittel, irgendein Medikament, irgendeine Operation. Bis heute, bis in die modernste Zeit, ist es so, dass Krankheit den Menschen ja beeinträchtigt und man sich manchmal dieser Krankheit ausgeliefert fühlt und manchmal denkt, es gibt nichts Schlimmeres, nichts Mächtigeres als diese Krankheit, an der ich leide. Und Jesus kommt und sagt, doch, es gibt was, das ist größer, es gibt was, das ist stärker, ich bin stärker als diese Krankheit, ich habe es unter Kontrolle, ich kann diese Krankheit heilen. Und Jesus hat es getan und das hat für die Menschen alles verändert und Jesus hat damit seine gesamte Macht unter Beweis gestellt. Und es hatte Auswirkungen. Die Menschen sind gekommen von ganz Israel. Wir haben gelesen von Idumea, das ist südlich von Jerusalem. Wir haben gelesen jenseits des Jordan, von Tyrus und Sidon, das ist ganz im Norden. Aus dem ganzen Land sind die Leute gekommen zu Jesus, um diese Krankheit loszuwerden, um ihn zu treffen. Und damit hat er auch gesagt, schaut, ich kann das, was in dieser Welt das Mächtigste scheint, in dieser sichtbaren Welt, das kann ich wegtun. Und genauso kann ich in der unsichtbaren Welt die Sünde vergeben. Das war immer zusammen. Wir kennen auch, wir hatten es vor ein paar Sonntagen, wo Jesus eben zu den Menschen sagt, deine Sünden sind vergeben. Und die Pharisäer regen sich auf, wie kannst du sowas sagen? Nur Gott kann Sünden vergeben. Und Jesus sagt dann, was ist leichter? Zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu dem Gelähmten zu sagen, nimm dein Bett auf, geh umher, geh nach Hause. Und Jesus hat beides gemacht und damit gezeigt, er hat diese Macht in der sichtbaren Welt und zeigt damit auch, genauso wie er in der sichtbaren Welt die Macht hat, diese Krankheit zu heilen, so hat er in der unsichtbaren Welt die Macht, die Sünde zu vergeben. Und wir bekommen dann auch noch einen Einblick in diese unsichtbare Welt. Wir lesen hier, die unreinen Geister haben sich vor Jesus verneigt. Das heißt, Dämonen, die Besitz ergriffen haben von Menschen. Und sie sprechen durch diese Menschen und sie sagen, du bist der Sohn Gottes, was ja Wahrheit ist. Und das ist auch, da kann man mal drüber nachdenken, niemand zweifelt weniger an der Existenz oder Allmacht Gottes als der Teufel und seine Diener. Diese unreinen Geister, sie sagen, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus wollte nichts davon hören, es ist faktisch wahr, aber Jesus will kein Zeugnis, er will nichts zu tun haben mit ihnen. Er will nicht das Zeugnis von ihnen bekommen. Er will selbst sich zeigen, wie er ist. Er will selbst von sich Zeugnis geben. Er will sich selbst offenbaren. Und er will nicht angewiesen sein auf das Zeugnis von diesen Dämonen, auch wenn sie die Wahrheit sprechen. Es gibt keine Verbindung zwischen Licht und Finsternis. Die Pharisäer haben ihn nicht erkannt. Aber die Dämonen haben ihn erkannt, denn ja, sie kennen ihn. Und die Anwesenheit von Jesus hat sie in Angst und Schrecken versetzt und sie konnten nicht anders, als sich vor ihm zu verbeugen. Was lernen wir jetzt daraus? Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten über Moral. Und ich sage jetzt mal was Provokantes. Ich glaube, Moral für sich allein genommen ist schlecht und gefährlich. Denn was ist Moral? Moral ist eine Menge von Regeln, Werten, Ordnungen, von Verhaltensweisen, die erwartet werden, die eine Gemeinschaft sich so gibt. Das ist in der Gemeinschaft akzeptiert, bestimmte Verhaltensweisen oder nicht akzeptiert. Bestimmte Verhaltensweisen werden belohnt oder eben andere werden dann bestraft. Aber Moral ist ein Gesetz ohne Gesetzgeber. Und Moral ist somit beliebig und wandelbar. Und das erleben wir in unserem Land ganz stark. Unser Land war lange von christlichen Werten, Regeln, Ordnungen und Verhaltensweisen geprägt. Nicht alle in unserem Land waren Christen und nicht alle, die sich an diese Verhaltensweisen, an diese Regeln gehalten haben, waren Christen. Und es war gut und es ist gut, dass unser Land so geprägt war. Aber wir merken in unserem Land, man hat sich freigemacht von Gott, von dem Gesetzgeber. Und diese Moral, die ist noch eine Zeit lang, wurde aufrechterhalten. Die war da, so in der Gesellschaft, in den Köpfen der Leute. Das macht man nicht, das tut man doch nicht, so lebt man doch nicht. Aber das hat gebröckelt, langsam aber sicher, nachdem er die Axt dann da rangelegt hat, an den Gesetzgeber, an Gott, sich freigemacht hat von Gott, hat es nicht lang gedauert und jetzt müssen wir nur heute mal betrachten, wo wir heute sind. Wir sind in einem Land, in dem Abtreibung erlaubt ist, in einem Land, in dem Ehe für alle normal ist und normal angesehen wird und ja legal möglich ist. Und nur als zwei Beispiele, eins nach dem anderen, all diese Dinge, die fallen dann dem Zeitgeist zum Opfer, diese Moral ist absolut wandelbar. In 50 Jahren wird kein Mensch in diesem, wenn sich nicht was ändert, aber wenn das so weitergeht, wird in 50 Jahren kein Mensch in diesem Land auch nur noch sich vorstellen können, wie es vor 50 Jahren war. Moral vermittelt eine falsche Sicherheit und ich glaube, das ist ein großes Werkzeug des Teufels, diese falsche Sicherheit. Weil wenn die Moral da ist und wenn die Moral sogar christlich aussieht, dann denken viele, ja, sie brauchen keinen Gott, sie brauchen keine Vergebung, weil sie leben ja gut. Sie haben ja ein gutes Leben entsprechend diesen moralischen Vorstellungen. Aber das Problem ist, dass nicht wir Menschen definieren, was gut ist, sondern Gott tut es. Und diese Moral hat nicht lange Bestand, das sehen wir. Eine Zeit lang geht es gut und es ist natürlich sehr gut für ein Land, wenn die Moral des Landes, die Gesetze, die auch diese ungeschriebenen Gesetze in der Gesellschaft, wenn die sich an Gott orientieren, natürlich. Aber da, wo Gott dann aus der Gleichung rausgenommen wird, da werden die Moral und die Wertvorstellungen der Gesellschaft werden sich nicht mehr lang an Gott orientieren. Eine Zeit lang ja, aber irgendwann hört es auf, nach und nach. Und ein anderes Problem, das damit reinspielt, ist das, und das ist auch das Problem des Gesetzes, und das hat Jesus auch aufgezeigt, selbst wenn die Regeln und Werte, wenn die Moral an Gott ausgerichtet ist, dann gibt es noch ein anderes Problem. Wir Menschen können es nicht einhalten. Wir sind nicht so gut, wie wir denken. Wir scheitern dran, der Römerbrief sagt, denn alle haben gesündigt und haben nicht die Herrlichkeit Gottes erreicht, entsprechend nicht der Herrlichkeit Gottes. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in dieselbe Falle tappen wie die Pharisäer. Christen werden oft als Moralapostel wahrgenommen. Ein moralisch gutes Leben zu führen, ist aber nicht der Weg zu Gott. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und Gott will eben, dass wir das erkennen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, dass keine Moral, kein Gesetz, keine Wertvorstellung, die wir einhalten, uns zu Gott bringt, weil wir sie eben nicht einhalten. Jakobus sagt, wenn einem das Gesetz verletzt hat, hat in allem das Gesetz verletzt. Es gibt keinen, der so perfekt ist, dass er alles halten könnte. Weil Gott ist so heilig und so gut, dass jeder kleinste Fehler, jede kleinste Sünde uns von ihm trennt. Was will Gott stattdessen? Was lernen wir daraus? Ich glaube, das Gleiche, was auch hinter dem Sabbat steckt. Gott will, dass wir erkennen und dass wir wirklich ein Leben führen in Abhängigkeit von ihm. dass wir so, wie wir sind, zu Jesus kommen, unsere Sünde, unsere Fehler bekennen, dass wir anerkennen, ich schaff's nicht, das einzuhalten. Und dass wir uns reinigen lassen und reingewaschen werden und dass wir wirklich unser Leben in dieser Abhängigkeit von Jesus leben. Und in dieser Abhängigkeit, da wird Jesus unser Leben formen. Er wird uns verändern, er wird unser Denken verändern, unser Handeln verändern. Und aus einem solchen Leben der Abhängigkeit wird dann die Frucht des Gehorsams wachsen. Und Jesus wird uns dann die Regeln, seine Regeln, sein Gesetz wird er uns aufs Herz schreiben. Und dann werden wir dem gerne und ja, bereitwillig gehorchen. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Nur in dieser Abhängigkeit, in dieser Beziehung, in der Liebe zu Jesus, kann Jesus in uns das bewirken, dass wirklich ja, wir seine Gebote halten, nicht mechanisch, äußerlich, sondern so, wie er sich's gedacht hat, dass er uns verändert. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Gesetz. Es ist gut, es ist wahr, aber es ist nicht alles. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, um ja, das zu vollbringen, was das Gesetz nicht kann, um Erlösung zu schaffen, um uns Vergebung zu ermöglichen, um uns frei zu machen. Ich danke dir, dass du uns erkauft hast. Ich danke dir, dass du an unserer Stelle gebüßt hast, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir immer mehr lernen, in Abhängigkeit von dir zu leben, dass du in uns wirkst, dass wir ohne dich nichts tun können und dass ja, du uns formst nach deinem Willen und dass du uns dich einfach ähnlicher machst. Ich danke dir, Jesus, für deine Zusage, dass ja, du das tun wirst, was du auch begonnen hast. Ich danke dir, dass du das alles gewirkt hast. Amen.